D-Radio Wissen.
Ich bin Steffen Seibert und mache was mit Medien.
Es ist Donnerstag. Bei D-Radio Wissen hören Sie jetzt die Redaktionskonferenz mit den Machern von Was mit Medien. Und hier sind Ihre Gastgeber, Daniel Fiene.
Schönen guten Abend.
Und Herr Pähler.
Alaaf und Helau, hallo.
Licht aus, die letzte Führung durch die Financial Times Deutschland.
Licht an, Ruhrbarone starten Dortmund Lokalteil.
Licht wieder an, Roach und Böhmermann aus, nur ein PR-Gag.
Licht aber richtig, das Werkzeugset für Smartphone-Reporter.
Das sind die Themen von heute in unserer medialen Redaktionskonferenz am 7. Februar 2013.
Bei der geht's heute um eine Razzia, die nämlich seit gestern für Schlagzeilen sorgt. Die Polizei hat die Wohnungen von 8 Fotografen durchsucht, um Aufnahmen von Demonstrationen zu bekommen. Die Frankfurter Staatsanwaltschaft sagt jetzt, ups, die Fotografen seien einfach nicht als Pressefotografen eingestuft, sondern der linksradikalen Szene zugerechnet worden. So nach dem Motto, kann ja mal passieren. Doch so einfach ist das nicht. Und hier ist deswegen die Meinung der Taz-Chefredakteurin Ines Pohl.
Ines, ja, willst du doch Ines Pohl
ja,
sagen?
Ja, ich möchte noch Frau Pohl sagen.
Okay,
Frau Pohl sagt nämlich, es ist ein gefährlicher Eingriff in die Freiheit der Presse, wenn Fotografen damit rechnen müssen, dass ihre grundgesetzlich geschützten Wohnungen durchsucht werden. Deshalb verurteilen wir das Vorgehen der Beamten aufs Schärfste. Die Pressefreiheit sei ein sehr hohes Gut, das unbedingten Schutz genießen muss.
Und die zweite Meinung?
Die kommt heute von dir, Daniel.
Okay. Die schnelle Reaktion der Frankfurter Staatsanwaltschaft auf die Kritik, die ist ja erst einmal gut. Aber je länger ich darüber nachdenke, desto größer werden meine Sorgen. Die Wahrheit wird sich wohl irgendwo zwischen Flüchtigkeitsfehler oder einer Augen-zu-und-durch-Einstellung bewegen. Ersteres ist peinlich, letzteres sogar dreist. Ein simpler Anruf in der eigenen Pressestelle oder sogar eine simple Abfrage bei Google hätte zeigen können, dass die Fotografen auch für die Presse arbeiten. Bei einem hohen Gut wie der Pressefreiheit sollte dies das Mindeste sein. Die laxe Einstellung, welche die Ermittler so auszudrücken scheinen, macht mich wütend. Hier ist die Radio Wissen mit Daniel Fiene und Herrn Pähler. Wir machen was mit Medien, mit helfenden Medien. Mhm. Wie war deine Woche, Herr Pähler?
Meine Woche war bis jetzt sehr gut.
Das ist sehr schön. Heute Altweiber gefeiert?
Eigentlich nicht. Ich musste heute Morgen im Büro, wurde mir meine Krawatte abgeschnitten. Zählt das als Altweiber feiern?
Du hast auch extra mal eine angezogen,
ja,
oder?
Ja, extra, genau. Damit man mir die abschneiden kann. Ich habe die genommen mit dem Fleck unten dran, weil ich immer mal schon eine Fleckenschere testen wollte. Aber das führt jetzt weg vom Thema, glaube ich, oder?
Ja, ich habe mich heute mit was ganz anderem beschäftigt, nämlich mit der Frage, inwieweit wir eigentlich ein Vorbild sein müssen, so als Medienmagazin.
Du meinst, dass wir quasi als Medienmagazin ein bisschen besser sein müssen, also immer nur über Medien schimpfen können, wenn wir es auch selbst richtig machen? Und
ja. So ein bisschen glaube ich das, weil in diesen Tagen ja auch gerade ist ja Service total angesagt, zum Karneval zum Beispiel, keine Sendung, keine Zeitung ohne Antikater-Tipps, oder?
Das stimmt, habe ich auch schon, ich weiß nicht, oft gehört. Aspirin, viel Wasser und Matjes, das sind ja die kleinen Hausmittelchen, mit denen sich die Jecken bis zum Aschermittwoch über die tollen Tage retten sollen. Und ich glaube, ich habe mal dreimal mindestens gelesen, viermal gehört und bestimmt 20 Mal oder mehr bei RTL Explosiv oder Volle Kanne im ZDF gesehen.
Wir sollten mal über deinen Medienkonsum nachdenken, aber es ist egal. Wir sollten eigentlich auch mal uns mal anschauen, wie findest du diese Service-Ecken, die dir da in den Medien begegnen?
Ich weiß nicht. Ich finde die ehrlich gesagt nicht ganz so spannend. Mich spricht das nicht an, weil ich habe das Gefühl, die kommen so turnusmäßig immer wieder und berichten auch immer das Gleiche, als würde ich Wasser, Matjes und Aspirin nicht kennen. Es gibt übrigens, heute habe ich übrigens noch einen Tipp gehört.
Ja.
Weniger trinken.
Was?
Ja, ernst gemeinter Service-Tipp, weniger Alkohol trinken.
Lass es uns besser machen. Also ja. Ich würde sagen, wir sagen auch nicht weniger Medien, im Gegenteil mehr Medien. Denn die Medienbranche, die ist ja auch so ein bisschen ein einziger Karneval. Es wird wild Konfetti geworfen und mit kleinen Hausmittelchen versuchen die Medienmanager ihre Margen bis Aschermittwoch zu retten.
Ja, und deswegen gibt's heute bei uns auch die Anti-Medien-Kater-Tipps sozusagen. Also und was im normalen Karneval der Matjes ist, in der Medienbranche ist das Prinzip, dann machen wir es halt selbst. im übertragenen Sinne zumindest. Und deswegen sprechen wir bis 19.30 Uhr mit Bloggern, die einen eigenen Lokalteil nach dem Aus ihrer Lokalzeitung auf den Weg gebracht haben und jetzt stemmen. Und wir stellen euch einen Reporter-Rucksack für Smartphone-Reporter zusammen und machen bei der Sendung Roche und Böhmermann und dann auch noch in den Redaktionsraum der Financial Times Deutschland das Licht aus. Das ist doch mal das ziemlich viel.
Irgendwer muss
Service.
Das ja auch mal machen.
Ja.
Wir wollen ja jede Woche zeigen, es ist nicht alles schlecht im Journalismus. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir jetzt auch mit dem konstruktivsten Aspekt unseres Themenreigens an. Es geht nämlich um den Lokalteil der Webseite der Ruhrbarone. Der ist neu.
Genau. Und nachdem nämlich der Watz-Konzern die Redaktion der Westfälischen Rundschau ja quasi komplett aufgelöst hat, haben sich die Macher des Ruhrgebietsblogs Ruhrbarone gedacht, dann machen wir es halt selbst. Und sie haben am vergangenen Freitag einen eigenen Lokalteil über Dortmund gestartet.
Was steckt dahinter? Das klären wir jetzt mit Stefan Laurin. Der Journalist ist Chefredakteur bei Ruhrbarone.de und jetzt bei D-Radio Wissen. Schönen guten Abend ins Ruhrgebiet.
Ja, hallo Daniel, grüß dich.
Du hast gerade, während wir hier so hinführten auf dieses kleine Gespräch und die letzten Takte der Musik liefen, noch gerade einen ganz frischen Blogartikel fertig geschrieben. Der hat mit dem Lokalteil zu tun.
Nein, der hat nichts mit dem Lokalteil zu tun. Der lief auf der Hauptseite und das von Steinkühler initiierte Peer-Blog ist offline gegangen. Die haben die Cyberattacken nicht gehalten und haben in einer Erklärung gesagt, sie möchten ihre Sponsoren auch schützen.
Das
Kapitel ist beendet.
Das war ja nur ein kurzes Intermezzo.
Das war ein kurzes Intermezzo. Ich glaube, 3-4 Tage haben sie es ausgehalten. Viele Beiträge waren nicht drin. Und ja, das war's. Und ich glaube, das wird auch in der Qualität, glaube ich, keiner vermissen.
Glaubst du, dass es vielleicht am Ende daran gelegen hat, dass jetzt nochmal diese Frage, ob das verdeckte Parteispenden beziehungsweise ja Spenden für den Wahlkampf sind, dass das da was mit zu tun hat oder tatsächlich mit den Attacken?
Nein, also ich glaube, die Attacken hatten ja auch ihren Grund in dieser verdeckten Finanzierung und in der Intransparenz. Ich glaube, wenn jetzt eine ganz normale, der SPD nahestehende Agentur, irgendwie Barracuda, einen Peer-Blog aufgesetzt hätte, hätte es überhaupt keine Probleme gegeben. Da wäre auch nichts Skandalöses gewesen. Man hätte gewusst, wie es finanziert wird, wahrscheinlich mit den Wahlkampfgeldern der SPD. Und das wäre ein komplett normales, vernünftiges Mittel im Wahlkampf gewesen. So wie das da lief mit Unternehmerpersönlichkeiten, die hinter der Hecke anfangen, sowas zu finanzieren. Mit so einer Form von Intransparenz kommt man, glaube ich, nicht durch. Und da war einfach dann zu viel Theater um das Blog und wer es macht und wer es finanziert, als um die Inhalte. Und das ist natürlich verheerend.
Ich finde, lass uns jetzt lieber mal auf den Ruhrbarone Lokalteil schwenken. Das läuft nämlich noch. Ihr habt jetzt schon länger durchgehalten. Wobei, ich war jetzt bei der Lektüre etwas enttäuscht. Ich habe bis auf einen Link noch gar nichts darüber gelesen, dass bei McDonald's in Dortmund gerade die Currywurst getestet wird, bevor es die in ganz Deutschland geben wird. Das dürfte doch gerade Stadtgespräch sein, oder?
Ja, sowas machen wir auch nicht. Also es wird noch einen zweiten Link auf eine Spiegelgeschichte geben morgen früh, die darum geht. Aber wir machen ja das Vollangebot einer Tageszeitung. Wir gucken, eigene Themen zu finden, eigene Schwerpunkte zu setzen und nicht das zu machen, was man überall anders lesen kann. Das macht ja auch keinen Sinn, wenn wir jetzt das versuchen zu kopieren, was andere haben. Wir gucken also wie beim Blog, dass wir halt möglichst stark eigene Themen haben und eigen recherchierte Geschichten und gucken eher Themen zu setzen, als die Sachen aufzugreifen, die alle haben.
Wir haben ja vorhin eingangs das so ein bisschen dargestellt, dass ihr euch überlegt habt, euer Blog jetzt auch als lokales Nachrichtenblog auszurichten, nachdem die Westfälische Rundschau dann tatsächlich Geschichte war. War das tatsächlich so? War das zuerst da, das aus der Westfälischen Rundschau oder hattet ihr die Idee, einen Lokalteil der Ruhrbarone zu starten schon eher?
Also wir haben darüber seit dem letzten Spätsommer darüber nachgedacht. Da hatten wir halt Kontakt zu den Leuten von Prenzlauer Bergnachrichten. Die sagten uns dann, dass das eine Sache ist, die auch wirtschaftlich läuft, also die sich auch wirtschaftlich trägt, was die Ruhrbarone nicht getan haben. Und die Ruhrbarone haben bis jetzt eigentlich immer mehr oder weniger plus minus null gehabt. Und auf einmal ergab sich die Möglichkeit über den Lokalblock, zumindest haben das die Prenzlauer gesagt, und das glaube ich nicht noch, dass man zumindest 4-5 von uns ein bisschen was nebenbei verdienen, wie wir halt eben auch für andere Medien schreiben, man eben da auch ein bisschen monetarisieren kann. Das war dann im Hinterkopf immer da und mit dem Ende der Westfälischen Rundschau war dann einfach die Sache, okay, wir gucken jetzt die Ruhrbarone auch ein bisschen unternehmerischer aufzustellen und zu gucken, einfach auf diesen Markt drauf zu gehen, also sowohl inhaltlich als auch wirtschaftlich.
Das finde ich spannend. Lass uns vielleicht auch das gerade mal anschauen, den Markt in Dortmund. Denn es ist ja nicht so, dass es jetzt die ärmste oder der ärmste Lokalpressemarkt ist. Denn es gibt ja die Watz-Presse weiterhin vor Ort, aber auch die Ruhrnachrichten als Konkurrenzblatt. In anderen Städten ist die Lokalpresse schlechter aufgestellt. Welche Lücke wollt ihr denn auffüllen?
Nee, es gibt nur noch einen einzigen Lokalteil, der ist von den Ruhrnachrichten und der erscheint auch in der Westfälischen Rundschau. Also es gibt quasi nur noch ein einziges Medium. Das ist ein sehr gutes, muss man sagen. Die Ruhrnachrichten machen einen hervorragenden Lokalteil und haben mit Philipp Ostrop auch einen wirklich sehr guten Lokalchef. Es gibt aber zum Beispiel kein größeres Blog in Dortmund, was es in anderen Städten durchaus gibt. Also hier in Bochum der Jens zum Beispiel mit dem Podblog. Da haben wir eine Lücke und natürlich, es gibt eben, so gut die Ruhrnachrichten das auch machen, es gibt nur noch eine Meinung. Und es gibt auch nur noch einen Player, der damit, wenn wir nicht darauf kommen würden, bestimmen würde, was veröffentlicht wird oder nicht. Wir machen keinen Nachrichtenblock, wir machen eher Themengeschichten, wir versuchen nicht den ganzen Tag abzubilden, wir werden nicht irgendwie 20 Pressemitteilungen der Polizei, der Vereine und der Parteien posten, aber wir gucken halt da klein wenig Akzente zu setzen, wobei natürlich klar ist, dass wir in einer ganz anderen Größenliga spielen. Mhm.
Das heißt aber, wenn du das mal versuchst auf den Punkt zu bringen, was ist euer Selbstverständnis? Seid ihr ein Lokalblog oder eine ungedruckte lokalzeitung oder ein hyperlokal journalistisches Projekt?
Die Oberrhone waren ein Blog und bleiben ein Blog und das ist jetzt ein Lokalteil dieses Blogs. Oder wir haben jetzt einen Lokalblog, aber als Unterteil der Hauptseite eröffnet und wir bleiben ein Blog. Wir sind keine Lokalzeitung, haben auch nicht den Anspruch, eine zu sein, sondern das ist ein lokales Blog und wir fühlen uns als Blog auch sehr wohl. Also wir möchten auch nichts anderes sein.
Ich finde das total spannend. Du hast schon gerade so ein bisschen gesagt, was da so ein bisschen euer Ziel ist. Also, dass eine Handvoll Leute noch was nebenbei dazu verdienen können, um sich wahrscheinlich auch die Zeit nehmen, die Geschichten zu machen. Wie geht ihr denn das jetzt an? Weil das ja auf einmal ein ganz neues Thema ist, wenn man auch auf einmal sagt, okay, wir möchten jetzt auch das Blog finanzieren. Wie funktioniert das?
Wir haben uns eine Werbeagentur in Dortmund gesucht, die für uns den Anzeigenvertrieb macht. Und geben uns da jetzt mehr Mühe auch drin, also es werden halt wirklich gezielt Leute angesprochen. Bis jetzt war es halt eben so, dass wenn mal ein Kunde vorbeikam, er nicht abgewiesen wurde. Das ist jetzt anders und damit hoffen wir auch einfach auch eine bessere journalistische Arbeit halt eben auch in Dortmund finanzieren zu können und ein bisschen aufwendigere Sachen machen zu können. Das ist eben das Ziel dabei. Aber diesen Mehr an Aufwand muss in irgendeiner Form finanziert werden und das hoffen wir, dass es halt gelingt.
Jetzt,
ob das klappt, kann keiner sagen.
Jetzt vertreibt ihr ja die Anzeigen nicht selbst, hast du ja gerade gesagt, aber bekommt ihr trotzdem manchmal da so ein Feedback, dass viele auch noch gar nicht so richtig das einzuschätzen wissen, was so ein Lokalblog eigentlich ist?
Keine Ahnung. Das hat immer noch nicht richtig begonnen. Die Agentur bereitet noch immer die Unterlagen vor. Das Ganze ist ja auch wirklich wir haben das ja sehr, sehr schnell gemacht. Also ich glaube, wir haben 2,5 Wochen gebraucht, um das Ganze aufzusetzen, den Anzeigenverkauf zu regeln, die Seite umzuprogrammieren. Und das läuft alles erst ab. Also das kannst du mich in 3-4 Monaten fragen.
Okay,
warum können wir das überhaupt noch nicht einschätzen?
Wir packen uns das auf Wiedervorlage, die Frage.
Ja. Also das weiß ich nicht. Ich habe kein Gefühl, ob das klappt, ob das nicht klappt. Das werden wir alles sehen, wir wissen.
Wie siehst du denn aktuell die Lokalblog-Szene in Deutschland? Du hast schon gerade 1-2 andere Beispiele genannt. Ich finde es eigentlich spannend. Ich habe so das Gefühl, in den nächsten Monaten könnten wir noch mehr solcher Beispiele erleben.
Also es gibt sicherlich schöne Sachen, also ganz lange dabei, der Jens mit dem Podblog, Prenzlauer Berg Nachrichten finde ich sehr gut, Tegernsee-Stimme ist eine tolle Sache, Extra News gibt es in Duisburg, Kölner Südstadt, da wird es mehr geben, aber ich glaube, das große Problem bei vielen von denen wird, dass sie einfach versuchen, Tageszeitungen im Internet zu machen und man am Ende dann das drinstehen hat, was überall bekommt. Also wenn man sich das anschaut, die allermeisten Lokalblogs, die es gibt, machen eigentlich nicht viel mehr als Pressemitteilungen umkopieren oder leicht umschreiben. Dafür gibt es eigentlich keinen Bedarf, man muss auch journalistisch und inhaltlich einen anderen Ansatz finden. Man muss gucken, eigene und spannende Geschichten zu machen und nicht hin zu den Pressemitteilungen aus dem Rathaus, die ja im Prinzip jeder lesen kann, wen sie interessieren, die stehen ja online, die einfach mal zu spiegeln. Das, glaube ich, macht keinen Sinn. Und da glaube ich, das ist das, was viele versuchen werden. Ich glaube aber nicht, dass das funktioniert.
Sagt Stefan Laurin, er ist Chefredakteur von ruhrbarone.de. Seit ein paar Tagen gibt es auch einen Lokalteil für Dortmund, haben wir verlinkt auf wissen.deradio.de. Danke für den ersten Einblick.
Okay, danke. Tschüss.
Radio Wissen, die Redaktionskonferenz und wir machen was mit Medien, was mit nützlichen Medien.
Benidis Holiday hat gerade getwittert, ihr spielt die Roots im Radio und das bezahlt aus öffentlichen Gebührengeldern prima. Das Lob nehmen wir gerne an. Und bist du bereit, Herr Pähler?
Ich bin bereit, ja.
Sehr schön.
Was mit Köpfen? Das Medienquiz.
Es steht 17 zu 21 aus meiner Perspektive. Das heißt, ich kann dich heute nicht einholen bei unserem kleinen Medienquiz.
Das hast du schön formuliert.
Ja, aber ich werde mich ranpirschen. Aber du kannst gerne anfangen, indem du die erste Frage stellst, damit ich schon mal in die Stimmung komme.
Ja, ich bin auch in Stimmung bei der Nachricht, die ich da gelesen habe. Ich habe mich nämlich gefreut, dass einer meiner Freunde wieder zurück ins Fernsehen kommt.
Ach,
der Zonk.
Wirklich?
Ja. Kennst du noch den Zonk?
Natürlich, Jörg Träger damals, früher, war das Kabel 1? Ich weiß es nicht.
Ja, du hast jedenfalls einen Punkt.
Ach, juhu.
Ich wollte dich nämlich fragen,
ja?
Weil ja, geh aufs Ganze mit dem Zonk.
Guck,
ab
das hätte
März
ich nicht
wieder auf Sat.1 Gold läuft.
Ja.
Wer eigentlich der Moderator dieser Sendung war?
Ja, der Träger.
Jörg Träger. Was hat Jörg Träger eigentlich sonst vor dem Zonk und nach dem Zonk geh aufs Ganze gemacht? Nix, ne?
Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich direkt vorher war er in der Maske und hinterher auch zum Abschminken.
Wahrscheinlich. Hm.
ZDF-Medienpolitiker Burkhard Müller-Söhngsen hat im Handelsblatt ein paar Wünsche geäußert. Ich nenne dir drei Sachen, nur zwei hat er dann tatsächlich gesagt.
Wie heißt der Mann nochmal?
FDP-Medienpolitiker Burkhard Müller-Söhngsen.
Ja,
ja.
Ach ja.
Mhm. Medienpolitiker ist aber die Funktion, nicht der Vorname.
Ja.
Er hat gesagt, ich möchte A, ARD und ZDF die Übertragung großer Sportevents verbieten. B, ich möchte, dass es eine personenbezogene Medienabgabe gibt, die über die Finanzämter eingezogen wird. Und C, ich möchte, dass es eine Frauenquote im Musikantenstadel gibt. Zwei Sachen sind wahr, eine ist erlogen.
Also, das mittlere ist wahr. Das möchte er wirklich.
Eine Medienabgabe, die...
Ja.
Also quasi die Kulturflatrate aller FDP.
Genau.
Aha.
Aber auf Steuerbasis. Mhm. Das ist eben das Entscheidende. Würde ich sagen, auf jeden Fall. Die anderen beiden Sachen, also ein FDP-Politiker ist eigentlich gegen eine Quotierung.
Mhm.
Ein FDP-Politiker ist aber eigentlich auch gegen...
Ja.
Die erste Antwort ist auch falsch.
Die erste ist
also
falsch.
Also nein, stopp. Das mit den Frauen, das hat er nicht gewollt. Mit der Quote. Das hat er nicht gesagt. So, das
wobei,
ist meine Antwort.
Man muss ja sagen, in Sachen Frauen ist die FDP derzeit ja sehr feinfühlig.
Das mag sein.
Ha.
Aber in diesem Fall...
Du bleibst dabei?
Bleib ich dabei.
Bist du dir sicher?
Ich bin mir sehr
bist
sicher.
Bist du dir ganz,
ja,
sicher?
Ganz sicher?
Bist du dir sehr sicher? Punkt für dich, Herr Peller.
Vielen Dank.
Gerne. Nächste Frage.
Ja, meine nächste Frage ist, fand ich ganz interessant... Einmal im Jahr gibt ja der Presserat seine Bilanz raus und sagt dann so und so viele Beschwerden, so und so viele schlimme Fälle.
Hm.
Und dann gibt es natürlich auch immer eine Hitlist, welche mediale Fauxpas oder sozusagen Grenzüberschreitung sozusagen die meisten Beschwerden sozusagen hervorgerufen hat.
Hm.
Und ich möchte wissen von dir, in welchem Medium quasi der Nummer 1 Aufreger des Jahres 2012 veröffentlicht wurde.
Also naheliegend wäre natürlich zu sagen die Bild-Zeitung, aber ich glaube, so einfach ist das nicht. Ich glaube, die Titanic.
Warum glaubst du das?
Hashtag Papst.
Nicht schlecht, Herr Fiene, nicht schlecht. Du hast den Punkt.
Juhu!
Tatsächlich war das nämlich vor einer Kolumne von Herrn Wagner aus der Bild-Zeitung zum Thema Homosexualität. Das war der zweitmeiste Aufreger. Aber das war ja nicht die Frage. Punkt für dich.
Super.
Oh, haben wir zwei Punkte. Es wird mir langsam ein bisschen...
Ich nenne dir ein Zitat.
Mhm.
Und folgendes. Dieses Zitat heißt, ich kann alle 20 Sekunden einen tollen Markennamen nennen, ohne dass sie gleich Geld an meinen Bruder überweisen müssen. Sagte wer über wen?
Sagte Harald Schmidt bei der Best Brands Gala in München über Schleichwerbevorwürfe bei Wetten, dass zitiert nach horizont.net und kress.de.
Was? Turin? Okay.
Herr Fiene, schließ den Browser.
Ich hab den zu.
Und sag mir, wer sagte folgendes Zitat? Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat nur einen echten Feind.
Tobias Schmidt, medienpolitischer Politikchef von RTL und VPRT-Vorsitzender.
Ja, aber du hast auch den Browser zu.
Ja, das konnte ich mir noch gerade merken.
Hm. Dann hast du drei Punkte. Ich? Zwei.
Du hast drei, zwei, genau.
Das heißt, ich habe jetzt 23.
Ja.
Du 20.
Ja.
Du wirst ein bisschen aufgeholt.
Und nächstes Mal habe ich dich dann. Sehr schön.
Machen wir gleich noch was mit nützlichen Medien? Ich wollte ja vorhin schon was mit nützlichen Medien machen.
Sie werden gleich noch nützlicher.
Ah, super. Die Radio Wissen ist hier, die Redaktionskonferenz. Und jetzt machen wir was mit richtig fantastisch nützlichen Medien.
Kennst du noch Tooltime? Tim Taylor, der Heimwerkerkönig, seinem Assistent Al Borland und so. Er sagte, ja, mehr Power.
Ja, wer bist du? Kenn ich auf jeden Fall.
Bist du eher so der Al Borland oder der Tim Taylor?
Ich bin ja eher so der Al Borland.
Hast du auch Flanellhemden?
Eins.
Trägst du das manchmal?
Ja.
Okay.
Aber es ist ein bisschen figurbetonter als das von Al Borland. Der hatte ja quasi immer so Säcke an aus Flanell.
Ja. Wobei
aber
so,
eigentlich war er der stille Held der Show.
Das stimmt. Das kann man von dir hier bei uns nicht sagen. Wir treiben unsere Servicebemühungen heute Abend auf jeden Fall auf die Spitze, denn wir machen jetzt auch so eine Art Tooltime.
So ein mediales Tooltime. Und denn Reporter werden ja zum Beispiel immer so als die wollmilchlegende Eiersäue oder eierlegende Wollmilchsäue oder wie auch immer bezeichnet. Aber mit welchen Geräten, ja, behandelt man eigentlich solche wollmilchlegende Eiersäue? Ja, also damit es am Ende dann die beste Wolle, die frischeste Milch und die leckersten Eier gibt.
Anyway, in unserem Handbuch für vorbildliche Medienmagazine steht im Kapitel 37 unter Überschrift Earcatcher und Hörbilder direkt in die Realitätswelt des Zuhörers transformieren, dass ich Earcatcher und Hörbilder direkt in die Realitätswelt des Zuhörers transformieren muss. Was Herr Pähler euch sagen möchte, nur weil ihr ein Smartphone habt, seid ihr noch keine tollen Reporter. Tolle Gadgets können aber helfen.
Ganz genau, nämlich wer nämlich schon mal selbst die Erfahrung gemacht und die ersten Filmchen, Audio-Slideshows, Texte, Fotos mal auf dem eigenen Blog oder in einem Online-Magazin veröffentlicht hat, der stellt dann doch schon schnell fest, dass ein Smartphone zwar nett ist, aber alleine irgendwie doch noch nicht die perfekte Qualität liefert. Und wir stellen euch deswegen jetzt Hausmittelchen und kleine Tools vor, die ihr in einem kleinen Reporter-Set bei euch führen könnt, um dann die optimale Qualität zu erreichen, wenn ihr unterwegs seid. Und das ist jetzt unsere Service-Ecke, quasi Tooltime für mobile Reporter. Und der TV-Journalist Richard Gutjahr hat in seinem privaten Blog seine Tools vorgestellt. Und Daniel hat mit ihm geskypt und ihn gebeten, uns mal akustisch in sein Reporter-Set blicken zu lassen.
Richard, herzlich willkommen bei Was mit Medien. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, uns mal in deinen Reiserucksack blicken zu lassen heute Abend.
Aber für dich doch immer, Daniel.
Aber mal vielleicht erstmal so vorweg, du hast ja die Preisschilder leider schon abgeknibbelt, ich konnte sie jetzt nicht sehen, dein komplettes Reiseset, was schätzt du so, Pi mal Daumen, was muss man da insgesamt für ausgeben?
Es kommt darauf an, ob man schon ein Mikro hat oder so, das Mikro schlägt meistens immer am meisten irgendwie zu Buche, aber so Pi mal Daumen, so es geht ab 100 Euro los und nach oben gibt's natürlich nie Grenzen, aber ich würde jetzt sagen so 100, 200 Euro oder so, das sollte man schon so kalkulieren.
Das finde ich ja ganz interessant. Ich habe nämlich erstmal, als ich auf deinem Blogpost gestoßen bin, habe ich erstmal mir Gedanken drüber gemacht, weil ich dachte nämlich, als Smartphone-Reporter, da reicht es doch, wenn ich einfach mal mein Smartphone mitnehme und schon habe ich dann auf einmal doch alles dabei. Wozu brauche ich dann noch so viele Gadgets?
Weil wir doch alle Gadgets lieben, Daniel. Ohne Gadgets wäre die Welt halb so schön und deswegen ist das doch alles immer so, also mit dem Smartphone alleine fühlt man sich ja fast schon wieder so ein bisschen nackt. Also früher habe ich mich immer ohne Smartphone nackt gefühlt und jetzt reicht mir das nicht mehr. Ich will da unbedingt noch draufsatteln. Nee, du hast recht. Also mit dem Smartphone, die beste Kamera und auch das beste Mikro, das es gibt, ist immer das, das man gerade dabei hat. Und insofern ist das Smartphone schon mal irgendwie der Anfang. Aber wenn man jetzt sagt zum Beispiel, man möchte mit der Qualität ein bisschen noch drauf auflegen oder so, dann stößt man schnell an seine Grenzen und dann muss man für die letzten 10%, die man noch braucht, dann doch etwas tiefer in die Tasche greifen.
Gerade hier beim Radio, das Mikrofon ist ja ganz wichtig und da hast du eigentlich ein ganz interessantes Gerät bei dir eingepackt von Apogee, ein Mikrofon. Ist es das noch weiterhin das Mikrofon deiner ersten Wahl, wenn du unterwegs bist?
Definitiv. Das ist mittlerweile mein viertes oder fünftes Reisemikrofon. Ja, ich hatte davor noch ein Blue Snowball, so ein kleines, zum Mitnehmen. Und das war aber alles irgendwie immer so, dass immer mich irgendetwas gestört hat. Ja, da war dann noch so ein Netzbrummen drauf, je nachdem, welches Laptop man verwendet hat. Oder es gab irgendwelche Brummgeräusche oder Knackgeräusche oder so etwas. Und das von Apogee ist jetzt tatsächlich das, womit ich wirklich am wenigsten Probleme hatte. Also das war so eine, wie soll man sagen, so eine evolutionäre Trial-and-Error-Geschichte und bei dem bin ich jetzt quasi hängen geblieben. Und übrigens, das taugt auch ganz gut als Standalone-Hauptmikro. Also ich habe das jetzt zum Beispiel auch hier zu Hause im Einsatz.
Das fand ich ganz interessant. Ein Kollege hat das nämlich auch getestet. Der macht das, würde es gerne für Straßenumfragen nehmen. Er hat so ein bisschen die Erfahrung gemacht, wenn er den Plop-Schutz drauf hat, dann klingt das alles ein bisschen dumpf und wenn er ihn runter macht, dann gibt es leider doch die Zischlaute. Hast du diese Erfahrung auch gemacht oder geht das bei dir besser?
Also ich habe das noch nie auf der Straße eingesetzt. Ich verwende das tatsächlich zum Nachvertonen von Beiträgen oder von Dingen, die ich jetzt also mit dem Handy aufgenommen habe, die ich aber so mit dem Off-Text sozusagen noch so ein bisschen pimpen möchte. Und da ist es also mir noch nie aufgefallen, dass es, also klar, ploppen tut man zweifelsfrei immer irgendwie, aber dass es jetzt sonderlich an dem Mikrofon gelegen haben soll, ist mir hier noch nicht aufgefallen. Und es gibt ja dann immer so ein paar Tricks, dass man sich zum Beispiel auch mit einer Decke über dem Kopf, also so einer Stoffdecke irgendwie, dann so ein bisschen eine Studioatmosphäre schafft, dass es nicht so hallt von den Wänden und so. Aber nö, also ich, von allen Mikrofonen, die ich getestet habe, war das bisher so das Amtlichste.
Gerade beim Stichwort Film, da kommt eigentlich mir auch ein Tool noch in den Sinn, wo ich wirklich noch selbst persönlich nachlegen muss, nämlich das Stativ. Ich finde es nämlich überraschend, mit je ruhiger das Bild ist, desto weniger man erkennt, dass es dann tatsächlich vom Smartphone aufgenommen ist. Auf was setzt du da? Was für ein Stativ setzt du da ein?
Also ich habe, und Daniel, wir kennen uns ja schon eine Weile, eigentlich immer, wenn wir uns sehen, habe ich dieses Stativ dabei. Und auch wenn du es mir nicht ansiehst, es ist in meinem Rucksack, das nennt sich Tamrac Zip Shot. Und das ist so ein, das erinnert so ein bisschen an so ein Zelt, also an so ein Zelt mit so Zeltstangen, die man so zusammenklappen kann, so Teleskop-Zeltstangen. Und die sind durch zwei Gummibänder gesichert und innerhalb von 10 Sekunden, man muss sich das mal anschauen im Video, innerhalb von 10 Sekunden ist das Ding also quasi aufgebaut und auch wieder abgebaut. Also es sind so lauter kleine Stangen, die sich aber selbstständig sozusagen zusammenstecken, wenn man den Gummiband löst. Und das Ganze ist eine sehr windige Angelegenheit, sehr dünne Beinchen sind das. Aber für ein Smartphone reicht's allemal. Und auch eine kleine Kompakt-Fotokamera kann man zum Beispiel daran befestigen. Also das steht dann relativ stabil. Und das Beste daran, das Stativ kostet nur 30 Euro. Das heißt also, da macht man nicht viel, kann man nicht viel falsch machen mit.
Die Kompaktkamera hast du ja trotzdem immer dabei, obwohl du das Smartphone hast. Warum?
Naja, also wir alle kennen es, wenn man so, also die, Apple zeigt einem ja auch immer nur die schönen Bilder, die man draußen irgendwo am Strand geschossen hat oder irgendwie dann San Francisco in der Umgebung oder im Yosemite Park, ja, beim Wandern, da ist immer Tageslicht und dementsprechend gut sind die Fotos dann auch mit dem Smartphone. Die Probleme fangen dann an, wenn es so langsam dämmert oder wenn es dann oder wenn es dunkel wird. Und oder wenn man drinnen Fotos macht, ja. Und das ist der Moment, wo ich dann meistens das Smartphone zur Seite lege und eine richtige Kompaktkamera raushole, die einfach eine größere Belichtung und einen Chip hat, der einfach sensibler auch auf so schlechtes Licht einfach reagiert und dieses Rauschen einfach minimiert. Ja, ganz rauskriegen tut man es nicht, aber gerade jetzt mit den neuen Tablets und auch mit den ganz neuen Screens, die wir haben, das wird doch alles eher in Richtung HD oder Super HD gehen in Zukunft. Und da kommt man mit diesen Handyfotos irgendwann mal an seine Grenzen.
Das finde ich auch irgendwie ganz spannend, wenn ich mir das mal angucke. Und diese ganzen kleinen Gadgets, die packst du zusammen in eine, wie du es bezeichnest, eine kleine Blogger-Handtasche. Und dafür hast du ja auch wirklich eine Hülle dir ausgeguckt, auch schon verschiedene Sachen ausgeguckt oder ausprobiert. Was ist jetzt sozusagen der letzte Stand deiner Wahl? Wo packst du die ganzen Gadgets rein?
Also ich habe immer wieder versuche ich verschiedene Behälter dafür zu finden. Im letzten Jahr bin ich noch mit einem Kulturbeutel, also einem richtigen Kulturbeutel, wo man so Zahnpasta und so eigentlich reintut, rumgelaufen. Das war eigentlich sehr schön, vor allem weil die kleinen Fächer, wo man also die Sachen reintut, waren mit so einer durchsichtigen Plastikfolie oder Plastikfolie mit so einem Plastikfenster sozusagen versehen, so dass man von außen immer gucken könnte, was in welchem Behälter jetzt gerade drin ist, alles durch kleine Reißverschlüsse getrennt. Das Ding war mir aber noch zu sperrig, also es war noch zu groß, das nahm einfach zu viel Volumen also in meinem Rucksack weg und deswegen bin ich auch hier ein bisschen kleiner geworden und habe so ein Reißverschluss-Case gefunden von Amazon Basics. Wir machen ja keine Schleichwerbung, aber so ist das nun mal. Und da habe ich jetzt alles drin. Das ist so eine Mischung aus Hardcase mit Reißverschluss und sehr stabil mit Neopren drumherum und auch sehr, wie soll man sagen, so wetterbeständig. Und da habe ich jetzt alles reingepackt. Ich glaube, das ist ursprünglich mal für irgendwie so ein, eigentlich für für ein Navigationssystem oder so etwas mal gedacht gewesen, aber ich habe es einfach zweckentfremdet. Da sind viele kleine Täschchen drin, auch mit Reißverschlüssen, sodass man, also dass nichts durcheinander fliegt, wenn man da verschiedene Utensilien drin aufhebt.
Da kannst du dann zum Beispiel einfach für die ganzen Sticks reinpacken, denn du hast ja dann doch noch, wenn ich das da so richtig sehe, so den einen oder anderen Stick. Das sind vermutlich nicht alles simple UMTS-Sticks, die du da mit dir rumschleppst.
Nee, das sind ganz unterschiedliche Dinge. Jetzt im Umstieg auch dieser ganzen Steckergeschichten von Apple, also einerseits zum Beispiel von dem MagSafe 1 auf den MagSafe 2, ja, es gibt ja noch ein neues System für die MacBooks, habe ich also lauter so kleine Adapter mit dabei, ja, und die passen da gut in diese kleinen Täschchen rein, die man da also auch zumachen kann. Auch Adapter jetzt von iPhone 4 auf iPhone 5, ja, weil ich habe immer noch ein Zweithandy dabei, ja, der Trend geht ja zum Zweithandy. Nein, ich habe einfach mein altes iPhone nicht aufgegeben, sondern damit arbeite ich also immer noch. Wenn ich auch mal eine zweite Kameraeinstellung brauche unterwegs oder so, dann nehme ich so ein kleines Mini-Stativ, ist auch in der Tasche mit drin, und biete dann einfach noch den Gegenschuss an. Also wenn ich jemanden interviewe zum Beispiel, dann baue ich ein zweites Smartphone noch auf, ja, und filme mich dann selber dabei, wie ich die Fragen stelle, einfach um den Film ein bisschen interessanter zu machen und weil ich natürlich auch gerne mal ins Fernsehen möchte. Und ja, und da habe ich so lauter kleine Dinge. Ich habe zum Beispiel auch lauter kleine Mikro-SIM-Karten drin. Ja, wenn ich in einem anderen Land unterwegs bin, habe ich jetzt für ein paar Länder einfach andere SIM-Karten für mein Smartphone, sodass ich also auch wechseln kann. Ja, wie gesagt, also es gibt ganz verschiedene kleine Utensilien. Also ich schaue gerade mal nach. Ein Zusatzakku zum Beispiel für Kamera oder auch für das iPhone. Ja, ist auch immer so ein leidiges Thema, wenn man dann da ist und dann geht der Strom irgendwie alle und so, sodass ich also immer noch eine Reserve irgendwie mit dabei habe. Das ist ganz wichtig, gerade wenn man unterwegs ist den ganzen Tag und keine Möglichkeit hat, eine Steckdose irgendwie zu finden.
Ich bin empört, da liegt ja noch ein Papiernotizbuch daneben.
Ja, genau. Ist mir nämlich mal passiert. Ich hatte also ein Interview mit einem geschätzten Kollegen und wir hatten nicht viel Zeit. Und ich war also ganz froh, dass ich also quasi davor mir alle Fragen, die ich ihm stellen wollte, also in mein iPhone getippt hatte, so im Notizblock. Und dann montiere ich also schön die Kamera, sprich das iPhone und alles wunderbar, Mikrofon, alles perfekt. Ja, und dann fange ich so, jetzt muss ich nur noch die Fragen stellen. Und dann fällt mir ein, ach scheiße, die sind ja in meinem Handy, mit dem ich ja gerade filme. Und das kam dann nicht so gut. Deswegen habe ich es mir wieder angewöhnt, immer einen Papierblock noch mitzunehmen. Und da schreibe ich dann immer stichpunktartig alle meine Fragen rein. Das ist auch deswegen so wichtig, wenn man nämlich dann die zweite Kameraperspektive macht, also wenn man nur eine Kamera mit dabei hat, dass man die Fragen dann vielleicht noch einmal selber im On stellt. Also erst macht man das Interview fertig, ja, und dann baut man nochmal um und filmt sich nochmal selber und stellt sozusagen gefaked natürlich nochmal die Fragen also so ins Leere und schneidet dann Frage und Antwort aneinander. Und damit ich auch immer noch weiß, in welcher Reihenfolge ich welche Frage gestellt habe, oft variiert man da ja noch, habe ich also immer noch einen Block, also mit CK dabei, wo ich mir dann immer noch mit Papier und Stift sozusagen aufschreibe, okay, und dann hast du noch gefragt und dann war die Nachfrage noch so, weil dann bist du später beim Zusammenschneiden am Schneidetisch sozusagen, sparst du dir einfach viel Arbeit.
Tolle Tipps von Richard Gutjahr. Recht herzlichen Dank.
Ich danke dir.
Richard Gutjahr hat uns seine Werkzeuge als mobiler Reporter vorgestellt. Dazu gehört übrigens auch Block und Papier. Fand ich sehr interessant. Den Link zu einem Bild und der Liste mit den Tools findet ihr auf wissen.deradio.de, wenn ihr den Text zu unserer Redaktionskonferenz aufruft.
D-Radio Wissen, hier Donnerstagabend, heißt, es ist eine mediale Redaktionskonferenz.
Und ach so?
Ja, wir haben auch tolle Verkleidung für euch. Heute ist ja...
Ich gehe als Daniel.
Ich gehe als Herr Pähler. Wobei, das ist so unkreativ. Man könnte auch das schöne D-Radio Wissen T-Shirt tragen. Wir beide nicht, weil wir noch keins gewonnen haben. Aber vielleicht ihr. Ihr habt nämlich die Möglichkeit, unser Tagesrätsel zu lösen. Wir spielen euch unser Aerobic nochmal vor. Mhm. Aber hier sind nochmal die Regeln.
Soll ich die nochmal erklären?
Gerne.
Also, was ihr gleich hören werdet, ist eine, sagen wir mal, etwas merkwürdige Szene. Und da müsst ihr genau hinhören und überlegen, was passiert da gerade. Und wenn ihr das verstanden habt, dann müsst ihr um die Ecke denken. Und wenn ihr das dann getan habt, dann fällt euch ein, dass es um ein vor allem im Rheinland beliebtes Karnevalskostüm geht. Also erst verstehen, was da passiert, dann um die Ecke denken, dann lösen. Jetzt zuhören.
Guten Abend, Verkehrskontrolle. Wir sind auf Zivilstreife hinter Ihnen hergefahren. Ein bisschen schnell unterwegs, was? Kann ich mal Ihre Fahrerlaubnis haben?
Was habe ich denn gemacht?
Sie sind mindestens 70 statt 50 gefahren.
Ja, hier mein Führerschein. Brauchen Sie den Fahrzeugschein auch?
Nee, der interessiert mich nicht. Aber der Führerschein ist prima. Danke und tschüss.
Sind Sie verrückt? Kommen Sie zurück? Hey, verdammt! Das darf doch nicht wahr sein. Der Typ hat meinen Führerschein gestohlen. Der hat meinen Führerschein gestohlen. Ich fasse es nicht. Hey, hier geblieben!
Auf die Frage, ob ich mal meine Fahrerlaubnis zeigen kann, sage ich immer, ich habe doch keine. Naja. Herr Pähler, du hast die Lösung.
Ich habe die Lösung. Was da nämlich passiert ist, jemand hat den Führerschein gestohlen oder anders gesagt, den Lappen geklaut. Es ging also ums Lappenklauen. Und wenn man Clown jetzt mal wie Clown schreibt und spricht wie den Jeck, dann haben wir den Lappenclown. Ja, ihr wisst schon, die Clowns mit diesen bunten Fetzen dran. Im Rhein. Hat jeder schon mal getragen.
Ich habe hier auch extra eine kleine Notiz für Nicht-Rheinländer.
Ah ja, erklär die mal.
Der Lappenclown, im Rheinland sehr beliebt. Kostüm wird oft selbst genäht. Oft nimmt man einen alten Anzug und näht drauf unzählige bunte Stoppfläppchen, die wie Fischschuppen übereinander liegen. Kein Modell gleich dem nach dem anderen. Ha, wieder was gelernt, Herr Pähler.
Ja. Und jetzt müssen wir aber einen Gewinner ziehen. Vorausgesetzt, es hat jemand gewusst.
Ja, hat es auch tatsächlich. Ich zähle mal hier 1 bis 428.
Nimm 11.
11. Thomas Lennartz hat gesagt, das ist ein Lappenclown. Lassen wir gelten?
Lassen
hat
wir
sogar hergeleitet. Super.
Er hat sagt, hergeleitet.
T-Shirt Größe M.
Sehr okay, schön. Kann er kriegen. Mit ein paar Flicken drauf genäht.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja.
Kurz vor 19 Uhr, Herr Pähler.
Das heißt, auch wenn heute Altweiber ist, es ist Nachrichtenzeit bei D-Radio Wissen.
Jana Sinram ist bei uns.
Genau, hallo.
Du hast die 4 Top-Meldungen des Tages. Welche sind das?
Also das Thema, was uns den ganzen Tag immer wieder beschäftigt hat und was im Grunde genommen auch unsere Top-Meldung war, wie teilweise gestern auch schon, neben Frau Schawan natürlich gestern, ist Tunesien. Da ist ja gestern ein wichtiger Oppositionspolitiker erschossen worden, Chokri Belaid. Und da ist heute sind die Proteste dagegen weitergegangen, die es heute gestern auch schon gegeben hat. Und das Ganze wächst sich jetzt zu einer ziemlichen Regierungskrise aus. Also der Ministerpräsident dort hat gesagt, aufgrund dieser Proteste, dass er gerne Neuwahlen abhalten will und das Kabinett umgebildet werden soll. Und die regierende islamistische Ennahda-Partei, die sagt aber nein. Man muss sich nochmal daran erinnern, das haben vielleicht nicht alle Leute mitgekriegt. Die Familie von diesem erschossenen Politiker, die macht diese Ennahda-Partei dafür verantwortlich. Die wiederum bestreitet das. Und da gibt es irgendwie, auch heute hat es wieder gewaltsame Ausschreitungen gegeben. Und jetzt ganz aktuell hat das Auswärtige Amt deswegen seine Reisehinweise nochmal verschärft für Tunesien. Und sagt, morgen wird eben dieser Oppositionspolitiker beerdigt und sie sagen, das wird wahrscheinlich ziemlich eskalieren. Man soll sich von Menschenansammlungen fernhalten. Und sie sagen auch, es gibt ein erhöhtes Anschlags- und Entführungsrisiko im Moment in Tunesien, insbesondere im Grenzgebiet zu Algerien. Also das wird uns wahrscheinlich auch in den nächsten Tagen noch beschäftigen. Ein zweites Top-Thema, was jetzt unser Top-Thema sozusagen gleich wird und was uns aber auch etwas Schwierigkeiten bereitet, ist der EU-Gipfel in Brüssel. Und da gibt's bei den Politikern nämlich offensichtlich einige Schwierigkeiten. Ursprünglich mal sollte der um 15 Uhr losgehen, dann hieß es 17.30 Uhr.
Ich wollte gerade sagen, ist schon ein bisschen später.
Dann hieß es 18.30 Uhr. Und im Moment heißt es, es verzögert sich auf mindestens 20.30 Uhr.
Weiß man schon was zu den Gründen, warum sich das verschiebt?
Naja, also es ist ja im November schon mal, also es geht ja bei diesem Gipfel um die langfristige Finanzplanung der EU, also bis 2020. Und es geht um ungefähr 1 Billion Euro. Und zum Beispiel Deutschland und Großbritannien wollen, dass es ein bisschen weniger wird und andere wollen, dass es genauso viel bleibt. Und deswegen war im November schon mal eine Einigung gescheitert. Und heute Nachmittag hieß es dann, ja, Herr Van Rompuy braucht mehr Zeit, um jetzt einen neuen Kompromissvorschlag auszuarbeiten. Und offensichtlich arbeitet er daran immer noch oder die sitzen alle in Hinterzimmern und arbeiten an einer Lösung. Ich bin gespannt, ob es die heute Abend geben wird, solange ich noch Dienst habe oder ob es da keine Einigung gibt.
Wie lange geht dein Dienst?
Bis um 24 Uhr, aber die letzte Sendung...
Da gibt es keine Einigung, glaube ich nicht.
Nee, glaube ich auch nicht. Vor allen Dingen die letzte Sendung ist um 23 Uhr.
Ah.
Und danach muss ich noch für die Frühdienstkollegen was vorbereiten. Und ich sehe auch noch nicht so ganz, dass ich bis dahin eine Einigung vermelden kann.
Ein langer Abend kann das
werden. Genau. Dann ebenfalls heute noch wichtig für uns, die drei verurteilten Musikerinnen von Pussy Riot in Russland haben vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte Russland verklagt. Wir erinnern uns, das waren die Frauen, die mit den Masken über dem Kopf eine Kathedrale in Moskau gestürmt haben und so ein Punk-Gebet gesungen haben gegen die Wiederwahl von Präsident Wladimir Putin. Und dafür wurden die ja zu jeweils 2 Jahren Lagerhaft verurteilt worden. Bei der einen ist das dann irgendwie zur Bewährung ausgesetzt worden. Und die Klage bezieht sich jetzt darauf, dass sie ihr Recht auf freie Meinungsäußerung verletzt sehen. Und sie sagen, sie haben auch kein faires Verfahren gekriegt. Und da sind wir gespannt, wie sich diese Klage weiterentwickelt. Und noch interessant fanden wir auch eine Meldung aus Deutschland. Die Bundesagentur für Arbeit hat einen Brief an die Jobcenter geschrieben. Daraus zitiert die deutsche Presseagentur und schreibt, dass Hartz-IV-Empfänger zwischen 25 und 34, also in Deutschland, noch mal eine Lehre machen sollen. Insgesamt soll das ungefähr 100.000 Menschen betreffen. Und die sollen dadurch dann halt einen qualifizierenden Berufsabschluss bekommen und eine Chance haben, irgendwie doch noch wieder Fuß zu fassen auf dem Arbeitsmarkt.
Wenn das klappt. Nun gut, aber du hast, glaube ich, auch noch ein paar Nicht-Nachrichten in unseren No-News
genau.
dabei.
Eine Meldung habe ich, die haben relativ viele andere Medien heute auch gemacht. Und zwar kam da die Meldung, dass in Mexiko angeblich ein 9-jähriges Mädchen Mutter geworden sei. Also ihre Mutter hat, also die Mutter dieses Mädchens sozusagen, die Oma, genau, die hat gesagt, das Kind sei 8 Jahre alt gewesen, als es schwanger wurde. Und bei dem Vater soll es sich um einen 17-jährigen handeln und die Behörden ermitteln jetzt deshalb wegen Verdachts auf Kindesmissbrauch.
Reichlich
und da
skurril.
Haben sich reichlich skurril, ja, aber vor allen Dingen ist dann heute Nachmittag nochmal die Meldung gekommen, dass die Staatsanwaltschaft gesagt hat, nach Ärzteangaben könnte das Mädchen genauso gut auch 14 oder 15 Jahre alt sein. Also die zweifeln daran, dass die wirklich 9 Jahre alt ist, als sie dieses Kind bekommen hat. Und die hat nämlich eine Geburtsurkunde, die erst vor 1 oder 2 Jahren überhaupt ausgestellt worden ist. Also rein theoretisch kann das auch sein, dass die viel älter ist. Und das ist also macht das Ganze noch viel verwirrender und skurriler. Und deswegen fanden wir sowieso nicht, dass es eine Meldung ist, die bei uns wirklich Platz hat. Und wenn das dann auch noch irgendwie vielleicht nicht stimmt, dann noch umso weniger.
Okay, das verstehe ich.
Jana Simran mit dem Nachrichtenüberblick hier bei D-Radio Wissen. Recht herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Hier ist die Redaktionskonferenz bei D-Radio Wissen. Wir machen etwas mit Medien, mit eingestellten Medien.
Und wenn wir über eingestellte Medien sprechen, dann müssen wir über Rösch und Böhmermann sprechen. Denn das Aus der TV-Show hat viele Fans in den letzten Tagen stark beschäftigt. Ja, und dann hat Tonight.de was aufgeschrieben, was so manch anderer auch schon hinter vorgehaltener Hand getratscht hat. Nämlich, das Aus der Show bei ZDF Kultur sei nur ein billiger PR-Gag.
Du meinst, dass es weitergeht?
Meint zumindest Tonight.de.
Das gibt natürlich da eine große Aufregung und zwar haben wir das auch auf unserer Facebook-Wand mal verlinkt und da gab es schöne Kommentare von euch. Zum Beispiel, ich lese mal Florian Böttger vor, was ein Stuss. Stefan Krombach, ergibt in sich schon Sinn, wie bei allen Verschwörungstheorien, es wäre wirklich zu schön. Aber es gab da noch, die meisten anderen waren eigentlich eher da negativ zu eingestellt, ne?
Ja, also Uwe Werner zum Beispiel hat geschrieben, na hoffentlich nicht. Ja, oder Patrick Mark Kügel hat einfach nur ein Wort geschrieben, Kindergartenpunkt, also der hat das irgendwie ganz abgetan. Und Tom Styret schreibt, sowohl Tonight als auch Rösch und Böhmermann gehören medial verbannt, wenn man das für einen gelungenen Coup hält.
Anni Whistleblower, Crazy People bei den Öffentlichen, ob das mit Hansi Hinterseher auch so gelaufen ist? Oh,
das
Verschwörung
ich.
Über Verschwörung.
Ja, jedenfalls, was nun, sprach Zeus. Ja, was steckt eigentlich jetzt wirklich dahinter? Was sagt das auch irgendwie über uns Zuschauer aus, dass wir diese Diskussion überhaupt führen?
Ja, und die Spekulation um Rösch und Böhmermann kommentiert jetzt Kevin Körber vom geschätzten Podcast Medien-Coup. Willkommen auf unserer Weide bei die Radio Wissen. Es ist ja auch schön grün. Herzlich willkommen.
Hallo, grüß euch beiden. Schönen guten Abend.
Sag mal, ist denn jetzt das Aus von Rösch und Böhmermann wirklich nur ein PR-Gag?
Ich weiß es natürlich auch nicht. Also wenn ich es wüsste, würde ich wahrscheinlich jetzt viel Geld damit machen können, indem ich es an sämtliche Redaktionen verkaufen kann.
Wir würden es dir nicht. Auch bezahlen.
Ihr würdet
natürlich.
Auch bezahlen.
Das, ja.
Dann überlege ich es mir nochmal. Nein, sagen wir mal so, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir irgendwie hoffen, dass es nur ein PR-Gag ist, weil die Sendung einfach was Einzigartiges ist und es wäre schade drum, wenn das Format in Zukunft irgendwie wegfallen würde. Dennoch glaube ich, dass natürlich gerade sowas wie der Tonight-Artikel, wie vorhin angesprochen, einfach nur ein reiner Klickzieher ist im Moment. Denn klar, das Format ist dadurch jetzt extrem ins Gespräch gekommen und irgendwie auch ein gefundenes Fressen, weil man sieht ja auch bei Facebook und bei Twitter, stürzen sich alle Leute drauf und fragen sich, wie geht's jetzt weiter mit dem Format.
Das heißt, wir sind jetzt auch Opfer, weil wir auch noch auf den tonight.de Artikel hinweisen.
Naja, Opfer in gewisser Art und Weise. Ich glaube, wenn das Ganze eine PR-Aktion ist, dann sind wir einfach Herrn Böhmermann und Co. richtig auf den Leim gegangen, was ich auch irgendwie nicht ausschließen kann. Also ich fühle mich da selbst so ein bisschen ertappt, dass ich da jeden Tag so ein bisschen hin und her schwanke immer.
Aber im woran Moment, liegt glaub, das?
Naja, das liegt zum einen natürlich auch in der Vergangenheit der ja recht wenigen Sendungen, die es jetzt gab von Roach und Böhmermann. Ich meine, generell kann man Herrn Böhmermann natürlich kein Wort glauben per se, was er so von sich gibt, öffentlich zumindest. Aber auch wenn man sich die letzten Sendungen anguckt, da werden einfach die Gesetze so der klassischen Pressearbeit einfach gesprengt. Ja, es gibt einen fiktiven Sponsor der Sendung. Da wird zum Start der zweiten Staffel einfach mal komplett das Look and Feel der Sendung auf den Kopf gestellt und dann innerhalb von 5 Minuten wieder umgebaut, live in der Sendung. Oder es werden Dinge rausgeschnitten, was allerdings nur den Gästen vorgegaukelt wird und in Wirklichkeit wird gesendet und gesendet. Also es sind natürlich alles so Methoden, wo man einfach nicht damit rechnet als Zuschauer. Und vielleicht rechnet man auch deshalb nicht mit diesem PR-Gag.
Aber wenn man sich jetzt mal auch vielleicht ihm nicht glaubt, was er sagt, sondern einfach mal guckt, was er auch explizit nicht sagt. Es gab ja so ein paar Videos auch jetzt bei YouTube, wo sich Roach und auch Böhmermann geäußert haben. Und ich finde, wenn man die so ein bisschen sich zwischen der Zeile mal angeschaut hat, da war ich mir schon gar nicht mehr so sicher, ob was an diesen PR-Gags dann dran ist, sondern dass das Format wirklich zu Ende ist. Ich weiß nicht, wie es dir da gegangen ist.
Also bei Punkt 12 hätten wir vermutlich irgendwelche Körpersprache-Experten eingesetzt, ja, die das für uns analysiert hätten. Ich bin auch bei diesen Videos sehr unschlüssig. Ich glaube allerdings, dass irgendwo die Wahrheit dazwischen liegt. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass es vielleicht tatsächlich hinter den Kulissen so ein bisschen gekracht hat oder nicht gekracht, aber vielleicht gab es Unstimmigkeiten über finanzielle Dinge, man weiß es ja nie so genau, und dass das Format an sich aber schon irgendwie weitergehen wird. Ob mit Charlotte Roach und ob bei ZDF Kultur, ist die große Frage. Was meint ihr? Ich meine, würde das ZDF so eine Riesenaktion mitmachen? Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen.
Irgendwie passt es nicht zum ZDF. Das war auch so mein Gedanke.
Das ist ein sehr, sehr gutes Argument.
Das würde mich ZDF ist schon verdammt cool geworden, müssen wir einfach mal auch so sagen. Ja. Aber ob sie dann gleich zweimal irgendwie dementieren und raushauen, nee, es geht nicht weiter, damit würden sie sich selbst schaden und auch Charlotte Roach würde sich ja irgendwie selbst schaden. Das ist dann immer so mein Gedanke, wenn sie das so auf sich nimmt. Ne?
Also ich hatte bisher, das ist bisher das beste Argument, was ich eigentlich gehört habe. Am letzten Donnerstag war ja Journalisten des Jahres, da haben natürlich alle Jan Böhmermann und Charlotte Roach darauf angesprochen und da stand ich da auch ganz kurz mit denen zusammen und habe kurz mal so überlegt und man hat eher aber bei Jan Böhmermann gemerkt, so das ist ein Thema, auf das ich nicht angesprochen werden möchte oder beziehungsweise lass uns über andere Sachen sprechen, über die Zukunft des Fernsehens philosophieren und so weiter und so fort. Und das war, da dachte ich auch so, wenn das jetzt jemand eher als Scherz sieht oder als PR-Gag, dann will man es doch perfektionistisch auf die Spitze treiben und da hatte ich nicht so das Gefühl. Irgendwie, deswegen, also das, aber ich konnte das noch nicht so fassen, deswegen glaube ich, dass das jetzt mit dem ZDF-Gag ganz gut ist. Aber was glaubst du, was sagt das denn eigentlich über die und Zuschauer aus, dass wir das jetzt diskutieren überhaupt?
Ich glaube, es ist einfach dieses Phänomen, dass ein Format oder sagen wir einfach mal Macher, wer auch immer das im Hintergrund inszeniert, auch diese ganzen Aktionen innerhalb des Formats, einfach so komplett gegen die Sehgewohnheit geht. Ja, ich meine, natürlich gab es in der Vergangenheit immer mal wieder Dinge, die so ein bisschen eingefädelt wurden, PR-technisch, und wo man dann so ein bisschen drüber geredet hat und wurde dann irgendwie auf Seite 4 der Bild-Zeitung morgens mal kurz erwähnt. Aber das Format an sich geht halt generell in eine ganz andere Richtung und da muss man sich auch als Zuschauer darauf einlassen können und ich glaube, nur wenn man sich auf das Format und auf die Macher und auf insbesondere Herrn Böhmermann einlässt, dann kann man auch darüber spekulieren und dann, das Format ist einem irgendwie näher als jetzt eine 0815-Sendung, weil es eben doch schon anders ist und was Besonderes.
Aber soll man nicht vielleicht auch aufhören, wenn es am schönsten ist?
Nein.
War es denn schon am schönsten?
Ja, ich weiß nicht. Aber es ist ja so, wenn ich mir zum Beispiel mal so alte Comedies aus dem Radio anhöre, ich sag mal Ponyhof von bei 1 Live früher, würden wir sagen, großartig. Aber wenn man sich die Folgen anhört, merkt man, oh, wie schlimm das eigentlich war. Und jetzt können wir die Sendung vergessen und sie als Held darstellen und wenn wir uns das in 10 Jahren anschauen, merken wir, oh, so toll war das gar nicht.
Ist doch toll.
Aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass die Entscheidung da so kurzfristig getroffen wird, weil ich habe heute noch auf der Facebook-Seite von Roach und Böhmermann gelesen, dass eine Woche vor dieser Bombe, die geplatzt ist, 22. Januar, glaube ich, noch geschrieben wurde, dass schon die Gäste für die erste Sendung im März stehen, irgendwie 5 potenzielle neue Kandidaten fürs Dschungelcamp 2014 und so weiter. Also wenn, dann muss das doch sehr, sehr spontan gekommen sein. Und ich glaube nicht, dass man seitens der Macher schon gesagt hat, jetzt ist es am schönsten und wir hören auf.
Spricht für Zickenkrieg und tatsächliches Ende.
Glaubst du, dass sie doch noch aber dafür quasi posthum den Grimme-Preis kriegen?
Man könnte natürlich jetzt das Ganze nochmal anheizen, indem man sagt, wäre die Grimme-Preis-Nominierung vorher bekannt gewesen, dann hätten sie es wahrscheinlich extra inszeniert, damit die Jury dann sagt, ach komm, den gönnen wir den Preis noch, so abschließend. Ich könnte es mir aber in der Tat vorstellen, also zumindest rein von den Nominierungen her, hat das Format durchaus Chancen in meinen Augen.
Sagt Kevin Körber von der Medien-Coup hier bei die Radio Wissen. Vielen Dank!
Bitte, schönen Abend.
Ganz lebendig machen wir bei die Radio was mit gestorbenen Medien.
Ja, denn vor genau 2 Monaten ist ja die letzte Ausgabe der Financial Times Deutschland erschienen. Was ist eigentlich aus der Redaktion geworden, kann man sich da fragen. Und Daniel hat quasi zu Recherchezwecken bei der letzten Führung durch die Räumlichkeiten der Financial Times Deutschland teilgenommen.
Tja, wir erinnern uns, wir haben jetzt, ich glaube, vor ein paar Wochen bei einer Versteigerungsaktion mitgemacht. Die haben ja ihr Inventar versteigert, irgendwie, was weiß ich, von teuren Sesseln, irgendwelchen Druckplatten, Abendessen mit dem Chefredakteur. Und wir haben den Zuschlag bekommen bei einem Redaktionsbesuch mit anschließendem Kneipengang. Und als dann die Zeitung schon ein paar Wochen zu Ende war, war ich dann mit 4 anderen, mit 3 anderen Lesern dabei gewesen und habe mir das mal anschauen können.
Kannst du mal einmal so versuchen zu beschreiben, was du da gesehen hast? Also waren das einfach leere Büros oder war da immer noch viel sozusagen vom alten Redaktionsleben zu sehen? Also ich kann mir das ganz schwer vorstellen.
Also man muss sagen, so die Redaktionsräume bei Gruner und Jahr da direkt in Hamburg schön am Wasser, die haben schon den Charme der Barmer Ersatzkasse. Aber das ist ja häufig so. Und das war so ein bisschen ähnlich, wie heute Altweibers in vielen Redaktionen ausgesehen hat. Es war vor allen Dingen leer, aber im Grunde alles noch eine funktionierende Infrastruktur. Man hat noch die Korrekturbögen der einzelnen Titelseiten von der letzten Ausgabe an der Wand gesehen und darunter dann ganz viele Flecken von einer wilden Abrissparty, die da gefeiert wurde, war höchstwahrscheinlich, so sah es zumindest aus. Ansonsten fand ich das irgendwie beklemmend, dass man gemerkt hat, wow, hier tobte normalerweise der Bär, aber letztendlich ist davon jetzt nichts mehr übrig geblieben.
Ja, ganz leer war es aber übrigens doch nicht, denn Cosima Jeckel war da, sie war Chefin vom Dienst bei der Financial Times Deutschland und hat dir berichtet, wie es nach dem Aus der Zeitung nun auf den Fluren noch konkreter aussieht und zugeht.
Ich war gerade total beeindruckt. Es war eigentlich mein erster, ich sag jetzt mal, Nachmittag bei einer Zeitung. Ich kenne mich mit Zeitungen null aus, fand deswegen die Einblicke total spannend. Aber auf der anderen Seite, es war total leer. Wie ist das jetzt für Sie, wenn Sie durch die Redaktionsräume, durch das Großraumbüro der Financial Times Deutschland gehen?
Ehrlich gesagt, ich war seit, glaube ich, 2 Wochen heute zum ersten Mal wieder in diesem Großraumbüro, das Herz der FDD war und das war schon ein sehr, sehr komisches Gefühl. Also man vermeidet es so ein bisschen. Die Wege werden kürzer. Man vermeidet so die Bereiche, wo man früher sich dauernd bewegt hat. Es ist schon, macht schon wehmütig, muss ich schon sagen.
Als ich erzählt habe, dass ich hier zur Redaktionsführung gehe mit anschließendem Kneipenbesuch, wo wir jetzt ja auch hier letztendlich sind, da kam dann die Frage, wie ist denn das eigentlich? Da ist doch jetzt nichts mehr los. Also wir haben uns jetzt hier wirklich 3 Stunden, glaube ich, fast prächtig von Ihnen unterhalten gefühlt und Sie haben uns sehr viel berichtet. Was passiert denn jetzt noch in den Räumen?
Naja, also in dem Großraum, in dem wir zusammen waren, in dem früher die FDD auch produziert wurde, wurde ja auch FDD.de produziert. Im Augenblick gibt es da noch so ein paar einsame Kollegen, die auf kapital.de, das ist ja die einzige Website, die uns verblieben ist, versuchen, so eine kleine News-Website draus zu machen. Das klappt natürlich nicht, aber alles, was wir so ein bisschen an exklusiven Geschichten und sowas haben, spielen wir jetzt über kapital.de, da ist so eine Notbesetzung. Und ansonsten machen wir halt jetzt noch Kapital, gerade heute, ja, haben Sie ja gesehen, wird das Zweierheft von Kapital fertiggestellt. Das geht heute Abend in die Druckhäuser. Und wir werden Kapital jetzt auch noch 3 Monate weitermachen, bevor es dann endgültig in Berlin gemacht wird. Und ich denke, ab Ende Januar wird es recht leer werden, weil dann alle Kollegen freigestellt werden, die nicht mehr für Kapital gebraucht werden.
Sie haben uns auch noch so von so ein paar Projekten erzählt, was noch so in der Planung war. Und teilweise wurden ja auch schon andere Dinge vorbereitet. Wie ist das jetzt, dass man, wenn Sie nochmal auf die Projekte stoßen, was hätten Sie am liebsten noch umgesetzt gesehen?
Na, also ich hätte natürlich schon gern das Projekt umgesetzt gesehen, dass wir in mehreren Schritten aus der Tageszeitung FDD eine Wochenendzeitung FDD machen, unterstützt von sehr, sehr guten Online-Journalismus, digitalen Journalismus unter der Woche. Und das hätte ich spannend gefunden. Ich hätte es auch spannend gefunden, noch eine App, die diesen Namen auch verdient, für die FDD mitzugestalten und mitzuentwickeln. Aber geht leider nicht mehr.
Was glauben Sie, woran hat es am Ende gelegen, dass es nicht weitergeht?
Ich glaube, das ist nicht so einfach zu beantworten. Das hat sicher ganz viele Gründe. Also ich glaube, der Markt für Qualitätsjournalismus in der Tat ist schwierig. Die Verlage haben, glaube ich, auch nicht, und da rede ich nicht nur von Gruner und Jahr, haben kein wirkliches Rezept gegen den Auflagenschwund und vor allem gegen den Schwund am Anzeigenmarkt gefunden. Online erlöst einfach noch nicht das, was die Anzeigen auf Print erlöst haben. Also findet keine Kompensation statt. Ich weiß auch nicht, ob es die jemals geben wird. Also es gibt ja Verlage, die durchaus gute Sachen machen und auch gute Printprodukte machen, die ihr Geld aber durchaus nicht im Journalismus verdienen. Also das sind schwierige Fragen. Also im Einzelnen da Schuldzuweisungen zu treffen, weiß ich nicht. Ich weiß nur, wenn heute jemand sagt, er wüsste, wie mit Qualitätsjournalismus in Zukunft Geld zu verdienen ist, würde ich ihm erstmal nicht glauben.
Wie blicken Sie jetzt auf Ihre Zeit bei der Financial Times Deutschland zurück?
Das war eine tolle Zeit. Ich habe das wahnsinnig gern gemacht. Ich würde es jederzeit wieder machen. Das war, finde ich, eines der spannendsten Medienprojekte, glaube ich, nach der Gründung der TAZ in Deutschland, da dabei gewesen zu sein. Ist wirklich auch eine große Ehre. Ich habe mit tollen Leuten zusammengearbeitet. Ich würde, wenn mich jemand fragen würde, ich würde es jederzeit wieder machen.
Das heißt, was war dieser Geist FTD?
Die ganze Hierarchie bei uns war immer sehr flach. Die Türen der Chefredaktion standen immer offen. Also diese Hierarchien haben zwar auf dem Papier bestanden, aber die haben nie wirklich in der Zusammenarbeit bestanden. Jeder konnte irgendwie Ideen haben, die umsetzen, egal ob er Praktikant war oder ob er Ressortleiter war. Es gab einfach, die Leute konnten ihre Kreativität ausleben und die Leute waren auch kreativ, also so kreativ bis teilweise durchgeknallt, und dadurch sind halt einfach auch großartige Ideen entstanden, weil die nicht gleich von Anfang an abgebügelt worden sind, sondern irgendjemand hat eine verrückte Idee, dann sagt man erstmal, naja, ist ja schon ein bisschen durchgeknallt, oder? Und dann denkt man nochmal drüber nach, eigentlich geil, komm, das machen wir jetzt. Und das war dieses immer wieder aufs Neue, ach, das ist eine gute Idee, das machen wir jetzt. Es war immer diese Aufbruchstimmung vom Anfang, die hat nie nachgelassen. Und das finde ich, glaube ich, schon was die ganze Redaktion ausgezeichnet hat. Einfach für eine gute Idee dann auch alles zu geben.
Was ich ganz interessant fand, ich habe ein Foto auf die Radio Wissen Facebook und Google Plus Seite gestellt und darunter, wie es jetzt in der Redaktion aussieht, und da hat Dwight Durward geschrieben, man hat ja nicht mal die Rechner ausgeschaltet. Und das stimmt, also wenn man die wieder hochgefahren hat, konnte man direkt wieder Zeitung machen. Also das war alles noch da. Das war sehr spooky.
Schon so ein bisschen wie so ein Museum fast, ne?
Irgendwie schon. Sollte man unter Denkmalschutz stellen, damit auch unsere Kinder und Kindeskinder wissen später mal, was das war mit der Zeitung.
Kindeskinder ist, by the way, übrigens ein schönes Wort. Aber was ich gerade spannend fand, noch in dem Interview, man konnte bei der Frau Jeckel irgendwie merken, dass sie schon sehr gefasst war und das auch sehr nüchtern berichtete. Dass sie aber, als du sie dann danach gefragt hast,
quasi nach der Zeit bei der FTD, dass sie da nochmal so richtig aufgeblüht ist. Also da war ihre Erinnerung so ganz präsent wieder. Und da merkte man richtig, wie sie sich eigentlich immer noch mit diesem Projekt absolut identifiziert. Und trotzdem hat sie ja insgesamt für den Qualitätsjournalismus doch ein eher düsteres Bild gezeichnet. Und das finde ich so ein bisschen betrüblich.
Das stimmt. Ich fand es auch total spannend, da mal zu sehen. Also sie hat uns noch so Dummies gezeigt, wie diese Wochenendausgabe der Financial Times Deutschland, wenn es sozusagen unter der Woche nur online oder so, für diese eine Idee, die es da zumindest gab. Mhm. Also es war ja schon alles ausproduziert. Und die hätten echt gerne weitergemacht, auch unter anderen Bedingungen. Und es ist halt jetzt anders gekommen. So ist es halt manchmal.
Ja, so ist es manchmal im Leben. Es tut mir irgendwie sehr leid, muss ich sagen. Auch wenn ich gar kein Stammleser der FTD Deutsch war. Aber
das war meine erste Tageszeitung, by the way.
Ich weiß.
Habe ich schon mal erzählt. Lassen wir das. Apropos Ende. Unser Ende ist auch da, aber zum Glück nur für heute. Nächste Woche hören wir uns wieder, donnerstags 18 Uhr hier bei D-Radio Wissen. Da machen wir wieder was mit Medien. Und der Christian Jakobetz wird mit seiner Universalkörner am Start sein. Freust du dich schon, Herr Päder?
Ach, das ist doch dieser Jakobetz, der mir noch mal meine Zugangsdaten zu meinem Blog schuldet.
Die müsste schon bei dir angekommen sein. Das klären
wir
gleich
nochmal nach.
Wenn die Show zu Ende ist, bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.